You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Film-Podcast. Heute mit der Episode 73 und den Filmen The Tomorrow War von Chris McKay und James Bond 007 No Time to Die von Regisseur Cary Fukunaga. Hallo Maxim.
Hi, wie geht's?
Der Herbst ist jetzt in vollen Zügen, es wird immer kälter, die Rotweinrate steigt, auf jeden Fall im Glas und bald ist Halloween, ne? Oder heute ist Halloween, wenn diese Erfolge erscheint, ist Halloween, oder? Ist das so?
Also am 31. Nee. Ist Halloween.
Nee, ach so lange auch hin?
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Alle meine Storys sind voll mit Halloween-Kostümen und irgendwie flippen gerade alle aus. Ich weiß auch nicht, warum, da muss man mal Post-Covid Halloween oder was geht hier ab?
Also ich muss echt sagen, in Amerika gibt's, wenn man sich so die Feiertage anschaut, ja, hat man die Wahl zwischen den supernationalistischen Feiertagen und den superreligiösen Feiertagen. Wir haben ja nicht den 1. Mai, deswegen fällt das weg. Und Halloween ist so die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man nicht zu diesen zwei Gruppen gehört. Und deswegen ist das was Besonderes.
Na gut, turbokapitalistisch sind alle Feiertage in den USA, ne? Machen wir uns mal nichts vor.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, mit Halloween hat man den Bonus, dass man sich Horrorfilme anschauen kann. Oder soll. Bei mir zu Hause zurzeit der Fall, dass wir fast jeden Tag einen Horrorfilm schauen.
Jetzt schon?
Ja, jetzt schon. Also das fing Anfang des Monats an. Ja, genau.
Oh, okay, so ein Horrormonat.
Ja.
Was habt ihr bisher so auf dem Zettel gehabt?
Basket Case, richtig trashy. Das ist so ein Exploitation-Film aus den 70ern. Dann fast alle Nightmare on Elm Street, also vom ersten über Freddy's Revenge und Dream Warriors bis zu Wes Craven's New Nightmare. Die neueren haben wir uns gespart, aber wir haben uns die älteren angeschaut.
Ihr seid so die Romantiker, ne?
Dann Suspiria. Ich will mir auch ein paar andere Jelly anschauen, bevor es Halloween ist. Und ja, Audition von Takeshi.
Oh, schon wieder.
Miike. Muss sein.
Und ja. Den haben wir auch besprochen, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, bei einer Special-Folge.
Anti-Feiertagsfilme war das, glaube ich. Ja. Halloween ist ja kein Feiertag, oder? Ist das ein richtiger Feiertag? Nee.
Also es ist ein heidnischer Feiertag gewesen und ist dann...
Naja, klar, es gibt so auch jetzt das hier, wie hieß denn das? Walpurgisnacht? Ja, ich bin da wie ein wenig im Thema. Naja. Ach, zu meinem Getränk, ne?
Naja.
Die Rotweinrate steigt zwar, aber ich muss da irgendwie gegensteuern. Und zwar steuere ich dagegen mit einem Champagner heute mal. Und zwar den Brüttnatür... Dem Brüttnatür Drapier, einer unserer Go-To-Champagner auch im Laden. Und der letzte Bond mit Daniel Craig ist doch ein guter Anlass dafür. Bei dir? Ja.
Ich trinke einen Ginger Ale namens Ale 8. Das gibt's nur in Kentucky. Ich habe vorletztes Wochenende meine Mutter gesehen und sie hat mir so einen Karton von Ale 8 mitgebracht.
Das wäre dann mal eine Idee eigentlich, dass du mal ein bisschen öfter mal so, weißt du, so coole Hipster-Getränke aus den USA zu dir nimmst, wenn wir hier aufnehmen. Und nicht nur immer kalter Kaffee, weißt du?
Also Kentucky ist kein Zentrum für Hipstertum eigentlich. Das ist eher so ein Redneck-Getränk.
Aber North Carolina, ihr habt doch da mehrere Unis bei euch in der Ecke. Es kann ja wohl nicht angehen, dass es da keine alternative so Nerd-Kultur oder irgendwas gibt. Dann hat es ja Hollywood total angeschwindelt die ganze Zeit, weißt du? Das ist ja Blödsinn. Also da muss doch irgendwas sein.
Ja, vielleicht hole ich mir da ein bisschen Kombucha für die nächste Aufnahme.
Genau.
So, wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum, ne? Oder um den heißen Fladen.
Hat vielleicht Gründe.
Ja, wir müssen heute die Tomorrow War besprechen. Ich tue mein Bestes, das zusammenzufassen, beziehungsweise anzuteasern. Das falsche Wort wahrscheinlich in diesem Kontext. Ja, The Tomorrow War von Chris McKay. Wir haben es hier mit dem Familienvater, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Chris Pratt. Und ich werde auch...
Dan wird er immer genannt.
Ja, okay, Dan, der 0815-Name oder einer der 0815 15 Namen. Dan, der Familienvater, ist in Irak gewesen, als mit den Spezialeinheiten anscheinend. Versucht es aber jetzt als, ja, Businessman, so mittlerer Ebene. Er ist auf einem Familienfest für seine Tochter und sie schauen fern und eine Live-Übertragung im Fernsehen von einem Fußballspiel auf dem Platz. Bei diesem Fußballspiel tauchen plötzlich Menschen auf der Zukunft auf. Sie sind da, um die Menschheit vor einer anstehenden Alien-Invasion zu warnen. Sie etablieren auch einen Link zwischen der Zukunft und der Jetztzeit. Das Ganze spielt in 2022, glaube ich. Auf jeden Fall können die Menschen zwischen diesen zwei Portalen hin und her springen. Es werden Menschen aus der Jetztzeit eingezogen, überall auf der Welt, und dann in die Zukunft geschickt, um die Aliens zu bekämpfen. Und das hat katastrophale Folgen. Ich glaube, 20% der Menschen, die dahin geschickt werden, kehren zurück.
30%.
Massive. Ach so, ja, 30%. Danke. Auf jeden Fall, es gibt verheerende Verluste in der Zukunft und es kommt der Tag, wo Chris Pratt eingezogen wird. Er wird in die Zukunft geschickt, um die sogenannten White Fangs zu bekämpfen.
White Spikes.
White Spikes.
Junge, was ist mit dir los?
irgendwann
richtig,
ich einfach abgeschaltet.
Du bist so richtig komatös unterwegs gerade, Alter. Oder eines der schwierigsten Filme zum Rekapitulieren. Es ist eigentlich unmöglich, diesen Film zu rekapitulieren. Ich glaube, ich bist du gerade auf so einer Irrfahrt durch einen Film, der überhaupt kein Ende haben kann.
Was kann ich denn noch sagen? Also das Familienleben von Dan ist gekennzeichnet von diversen Konflikten, sowohl in der Jetztzeit als auch in der Zukunft. Da baut sich Spannung auf, während er versucht, die Menschheit zu retten. Passt das?
Ja. Ich glaube, wir müssen uns da gemeinsam durchhangeln durch diesen Film. Erstmal ist es nicht irgendein Fußballspiel, sondern es sind die WM-Finals in Katar. Dass diese Zukunftsmenschen aus 2051 ja nach 2022 reisen, um alle Leute abzuziehen, damit sie mit denen gegen die White Spikes kämpfen. Das bedeutet nicht nur Militär, sondern da wird ja jeder eingezogen. Und er ist ja Biolehrer in irgendeiner Schule. Alle möglichen Leute werden dort eingezogen und sollen dann einfach in so einem Wurmloch, was aufgemacht wurde zwischen 22 und 51. Ich glaube, das ist einer der Kernprobleme in diesem Film. Das ist Logik. Dieser Film hat keine Logik. Dass da 11 Monate lang bereits die Menschheit ausgerottet wird, dadurch, dass die Leute in so ein Portal geschickt werden, um so einen Krieg zu kämpfen, den sie nicht gewinnen können. Und die anderen kommen verstümmelt und wirklich verkrüppelt zurück. Es werden 11 Monate lang weiter Leute dahin geschickt und es gibt überhaupt keinen Widerstand gegen dieses Vorhaben, dass alle Menschen zwangseingezogen werden. Weil er zum Beispiel ja auch, also hier Chris Pratt, Dan Forrester, wird danach seinen Arm in so einen Apparat gesteckt, dann wird gesagt, du wirst...
Eskander, darf ich dich kurz unterbrechen?
Bitte?
Diese genaue Beschreibung des Plots, ich weiß nicht, wie viel das uns voranbringt.
Ich bin ja schon mitten in der Kritik. Aber um diese Kritik durchführen zu können, muss ich das Narrative ein bisschen mehr reingehen, weil das Hauptproblem ist die Logik und die Narration.
Ich denke, es gibt andere Probleme. Also ja, Logik ist ein Problem hier, aber das verlange ich nicht von jedem Film, dass er logisch ist. Es gibt viele andere Probleme, die sich darauf häufen. Ich glaube, das ist dann das Krasseste oder das Augenfälligste ist eben diese Verstrickung von Plots, die sich dann in den Sand verlaufen. Aber das Problem ist auch einfach, dass das Ding halt ästhetisch auch überhaupt nicht ansprechend ist. Eine billige Kopie von Hans Zimmer klingt. Dass das Schauspiel und dass der Dialog auch einfach, das sieht alles aus wie in letzter Sekunde zusammengeschustert. Mach gerne weiter mit dem Plot, aber ich habe das Gefühl, dass das einfach diese Rekapitulation einen Teil des Problems anspricht.
Der Film ist voller Probleme, aber wir könnten es nennen Action-Zeitreise-Sci-Fi. So ein Konglomerat an unterschiedlichsten Ansätzen, die da drin verwoben sind. Und der Film hat 200 Millionen gekostet, ne? Der hat ein Budget gehabt von 200 Millionen, muss man sich mal wirklich reinziehen. Mhm. Das ist ein relativ dunkel geschossener CGI-Overkill. Diese White Spikes sind so Monster, die so eine Mischung sind aus den Dingern aus, die wir auch besprochen haben, A Quieter Place.
The Quiet Place,
so,
ja.
Mit so einer Mischung aus so einer Kuh oder ein Kalb und schnell laufendes Kalb.
Pumba.
Dann noch so zwei Schlangen dazu. Also auch wieder so ein Gewurstel, diese Dinger. Das ist ja das, woran wir uns gewöhnt haben, ne? CGI-technisch leider in den letzten Jahren, wenn es um solche Kreaturen geht. Ansonsten totaler CGI-Overkill in der zerstörten Welt von 2051. Es soll relativ viel auch geschossen worden sein auf irgendwelchen Gletschern in Grönland.
Die gesamte, ich weiß nicht, ob das The Thing anzitiert.
Ja, so eine Mischung aus The Thing und Alien am Ende, ne? So ein Raumschiff. Jawohl, ist das ein Spoiler? Ehrlich gesagt scheiße ich darauf, ob wir hier irgendwas spoilern. Weil das, der Film macht auch noch eine Analogie auf zum menschgemachten Klimawandel. Ne? Also diese Katastrophe, die ja am Ende oder 2051 aufkommt, dass die Polkappen schmelzen, um es mal so anzudeuten. Ja, ne? Genau. Das sind so viele lose Enden, die kann man gar nicht alle zusammenknüpfen. Deswegen musste ich mich festhalten an diesem Hauptproblem des Zeitreisens. Das grundlegende Problem der Logik ist eben genau dort drin. Wenn das ein Zeitreise-Actionfilm ist das Kernproblem. Und wir haben hier schon andere Filme gehabt, die genau das angegangen sind. Edge of Tomorrow fällt mir da zum Beispiel ein. Ne? Es gibt irgendeine Invasion von Außerirdischen und es muss einen Weg geben, die zu besiegen. Und dann wird Tom Cruise 1000-mal getötet irgendwie, um dann in diesem Film die Lösung zu finden. Ziemlich ähnlich auf eine Art und Weise zu dem Ding hier. Mhm. Auf jeden Fall von der Anlage dieses Zeitfaktors. Und dann gibt es so etwas wie, ach ja, Interstellar. Ja. Mit einer ähnlichen Art und Weise, wo eben diese Verbindung geschaffen werden muss zwischen zwei zeitlichen Punkten. Das Problem ist, Dan Forrester hat eine 9-jährige Tochter, die 2051 eine große Rolle spielt im Kampf gegen den Aliens. Es gibt eine zentrale Szene, in der sie so runterfällt in ein Meer voller White Spikes und er ihr hinterher springt. Und das war der Moment, da musste ich mich wirklich umdrehen aus dem Zimmer gehen, um nicht komplett die Fassung zu verlieren. Das war...
Oh, das kann ich mir an so gut vorstellen. Punkt,
ja, ja. Ach, weißt du warum? Scheiße. Weil an diesem Punkt wurde mir klar, anscheinend niemand, Zack Dean, der das Drehbuch geschrieben hat, keiner der Produzenten von Goldberg, Ranger und Cole Brenner, irgendwer da mal was verstanden hat, glaube ich, worum es in diesem Film geht. Weil die Figuren auf der Leinwand handeln nicht so, was eigentlich das einzig Normale wäre. Weil sie sich darum bemühen, dass Miri 2 gerettet werden muss, obwohl wir doch alle wissen, dass Miri 2 deshalb nicht gerettet werden kann, weil es eine Miri 1 gibt, die ganz am Anfang steht und 9 Jahre alt ist. Wenn du endlich dieses scheiß Toxin einfach mitnimmst und in deine Vergangenheit reist, von 2022 ist alles gut, Digga. Und das war für mich dieser riesige Logikbuster, der mich komplett kaputt gemacht hat, wo ich dachte, die ganze Zeit reden die schon so komisch. Da kommen wir da genau dahin, wo du sagtest, die Dialoge funktionieren nicht, die Figurenkonstellation funktioniert nicht. Dann hast du so ein hässliches, ästhetisches CGI-Overkill. Aber für mich ist diese Szene, wo sie so alle in der Reihe nach unten fliegen, das war für mich der zentrale Punkt, wo ich Totalschaden hatte.
Ja, du kennst doch Us, oder? Den Jordan Peele-Film?
Ja, den haben wir auch mal besprochen.
Es gibt ja die Familie und dann die Others, ne? Also, und die Others sind so die abgestumpften, das verzerrte Spiegelbild von dieser 0815-Familie. Oder von dieser erfolgreichen Familie, besser gesagt. Und dieser Film ist für mich der Other von Starship Troopers. Weil sehr vieles, was man hier sieht, was Starship Troopers eklatant und sehr bewusst macht, nämlich die faschistoiden Tendenzen im US-amerikanischen Imperialismus aufzuzeigen. Das macht dieser Film aber auf eine unbewusste und tölpelhafte Weise. Man muss auch sagen, Chris Pratt hat einen Vater, mit dem er nicht mehr kommuniziert, weil der Vater ein Übermacho ist. Und
gespielt von J.K. Simmons.
Gespielt von J.K. Simmons. Das ist anscheinend so seine Sparte jetzt. Nach Whiplash. Und es gibt einen Satz, der wird am Anfang gesagt, und das ist für mich so prägnant. Das könnte fast das Motto von Amazon selbst sein, nämlich you have to be willing to do what nobody else is willing to do. Wir sehen hier in dieser Militarisierung von Zivilisten die Verrohung familiärer Beziehungen, die Zerrüttung sozialer Beziehungen, eine komplette Abstumpfung des Geistes. Und das wird an den Figuren vollzogen. Und auch an dem Zuschauer selbst. Wie du gesagt hast, du hattest einen Totalschaden nach diesem Film. Das ist einfach in fast jeder Szene, in jeder Handlung und in jedem Dialog zu spüren, diese Attitüde kennzeichnend für Amerika auch. Dieser Film wirkt bipolar, auf jeden Fall nicht zusammenhängend in irgendeiner Weise. Ja, ich bin fassungslos. Du hörst es.
Diesem Film fehlt einfach jede Emotion, ne? Seit Minute 1, da konnte niemals was zusammenhalten. Weil allein schon in dieser ersten Sequenz mit diesem Katar-WM-Finale, Alter, das hat sich so falsch alles einfach angefühlt. Und einfach, dieses Pferd konnte niemals richtig laufen, weil es von Anfang an tot war. Ich glaube, das ist so. Es dann, diese Impertinenz zu haben auch. Das ist ja wirklich ein fetter Amazon-Film. 200 Millionen in ein totes Pferd reinzuballern. Das ist danach die eigentliche Perversion, das auch noch zu können. Weißt du, in diesen Zeiten, in denen wir uns hier befinden, mit einem Drehbuch, wo man ja einfach sieht, einmal Korrektur lesen, weißt du? Einmal rübergehen, einmal redigieren das Ding. Weißt du, gleich, das ist für die Tonne. Das funktioniert nicht. Dieser Film funktioniert nicht erzählerisch. Und von allen seinen anderen Prämissen funktioniert dieser Film nicht.
Es wird noch schlimmer kommen. Das ist die Vorhut.
Ja. Es gibt ja einen Nachfolgefilm, ne? Wurde ja schon angekündigt.
Und der Markt wird dann einfach überrannt mit diesen Dingern. Und ich meine, wir haben ja das Modell Netflix schon besprochen, aber Amazon hat noch größere Koffer, aus denen sie diese Projekte schaffen können.
Bisher war ja immer alles Spiel und Spaß bei denen. Ja, wenn ihnen diese Serie gefällt, dann kaufen sie doch auch noch bitte diese Waschmaschine. Bisher lief das ja so ab, ne? Das heißt, die haben ja bisher Spaß gemacht. Stell dir mal vor, die machen jetzt ernst. Und genau das, was du jetzt hier anteaserst, diese sehr, sehr dystopische Zukunft, bleibt ja gar nichts anderes übrig. Der reichste Mann der Welt, ne? Jetzt wieder
also
immer
die,
noch.
Die, macht die, ja so, macht ja so ein Battle, ne? Tauschen immer so den Platz, als ob das irgendwas bedeuten würde, ne?
Ja.
Der andere hier, Elon Musk, ist ja ein Mensch, der ein Auto ins All geschossen hat. Also
der macht Reales. Weißt du? Der muss da nicht in ein Filmstudio gehen und da irgendwas auf einen Greenscreen machen. Der schickt die Leute direkt ins All.
Mich irritieren zwei Sachen. Und das ist so das Schlusswort für mich. Ich möchte irgendwie nie wieder einen Film mit einer globalen Katastrophe sehen. Beziehungsweise keines, was aus dem Weltall kommt, auf jeden Fall. Der Untergang der Welt, das können wir Menschen ganz alleine. Das zeigen wir zurzeit auch sehr gut. Und da ist auf jeden Fall allerlei Potenzial.
Aber willst du einen Film über Covid sehen?
Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Und das wird vielleicht auch nicht immer einfach nur ein Covid-Film sein, wo es um die Forscher oder was weiß ich geht, dass die Filmlandschaft und auch das Filmschaffen nachhaltig prägen wird. Ich glaube, das müssen wir einfach anerkennen. Dass irgendeine Stadt von Aliens bombardiert oder niedergerissen wird, sei ob das jetzt Miami ist oder New York ist so der Favorit, aber Los Angeles sieht man auch von Zeit zu Zeit. Also so viele Filme dran schuld. Diese Bilder lassen mich einfach kalt. Ich verspüre nichts mehr, wenn ich sehe, wie gesamte Blocks vernichtet werden. Eine Masche, das ist einfach so ein Klischee geworden. Und was ich auch nicht wiedersehen möchte, beziehungsweise ich hoffe, dass in den nächsten Filmen, die wir in diesem Podcast besprechen, nicht zu sehen, ist dieser ständige Location-Wechsel. Dass man überall auf dem Globus herumspringt.
Oh, da kommt ja noch ein Film.
In beiden Filmen enden wir in Russland. Ich möchte einen amerikanischen Blockbuster sehen, wo die Russen kein einziges Mal erwähnt werden.
Wow, das ist ein sehr frommer Wunsch, glaube ich.
Diese Idiotie, ich kann es einfach nicht mehr ausstehen. Ja,
vor allem das wirklich, jetzt, wo du es so klar ansprichst, dieses klassische, der Russe ist der böse Narrativ. Die sind immer an allem schuld, ne? Hier ja auch wieder. Die Russen lassen uns nicht rauf, deswegen müssen wir da so eine Nacht-und-Nebel-Aktion machen. Obwohl wir das fucking Toxin schon in der Hand haben, aber trotz allem müssen wir eine Nacht-und-Nebel-Aktion machen. Das fand ich auch so geil, weißt du, der Typ kommt zurück. Es war überhaupt keine News wert, dass er das Gegenmittel gegen diese Biester hat. Ich habe fast gedacht, die haben das Mittel in den Sondermüll gesteckt. Weil das so gar nicht mehr von der Rolle war. Sie mussten auch diesen Kitsch, ne, dieser cineastische Kitsch von irgendetwas Böses schlummert in den russischen Landschaften, eben so ein außerirdischen Raumschiff. Auch wenn sie dafür nichts können, weil das unter den ganzen Permafrostböden begraben war, ist egal. Irgendwie hat Putin es geschafft, das Ding dahin zu stellen, weißt du?
Und das ist, die Chinesen dürfen nicht schuld sein.
Es ist ein riesiger Kinomarkt. Digga, die müssen alle ins Kino strömen.
Genau.
Also nicht wir beide, sondern die amerikanische Filmindustrie.
Aber die Lösung läuft immer noch durch den Kugelhagel. Da muss geballert werden.
Na gut, es ist immer noch ein Actionfilm. Aber die Gründe, die Beweggründe, warum Kugeln durch die Gegend fliegen, ich glaube, das ist dein Plädoyer. Muss mal was anderes sein, außer Aliens, die auf die Erde gekommen sind und oder russisches Territorium. Wie wäre es zum Beispiel einfach mal, keine Ahnung, sowas wie Luzern mal mit einem Alien-Angriff zu zerstören, weißt du? Oder Stuttgart, andere Skylines mal, als ja. dauernd, wie du richtig sagst, die Großstädte an der Ost- und Westküste der USA. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist Reflexion. Und wenn man sich diesen Film angeschaut hat, sieht man, dass dieser Film keine Reflexion gehabt haben kann, weil sonst wäre der in dieser Form niemals auf der Leinwand gelandet. Und diese ganze Industrie hat extreme Schwierigkeiten, sich zu reflektieren. Und deswegen sind wir ja immer wieder in dieser Mainstream-Blockbuster-Schiene hier bei uns im Podcast drin und kriegen so ein Anger-Management mit uns selbst, weil diese Filme einfach so grottenschlecht sind. Ich diesen Film auch eindeutig eine Nicht-Seh-Empfehlung geben muss. Wieder mal.
Ja. Ne? Die 2 Stunden 20 kann man sich sparen.
Apropos Länge, apropos Blockbuster. Heute zwei sehr ähnliche Filme auf eine Art auch, ne? Muss man sagen. Ja. Kommen wir zu No Time to Die. James Bond 007, der 5. mit Daniel Craig, ne? Und der 6. mit Daniel Craig.
Ja.
Von Cary Fukunaga. Eigentlich war Bond ja in Rente gewesen und hat mal wieder irgendeine Kleinstadt in Italien unsicher gemacht mit seiner Geliebten. Hier gespielt von Lea Seydoux, Madeleine Swann. Aber natürlich ist der Bond nie in Rente. Der Grund ist, also wir hatten hier mehrere Konglomerate an Verbrechern, ne, in den ganzen vorherigen Bond-Filmen. Die heißen auch alle so, wie die Filme an sich heißen. In diesem Spectre, in diesem großen Verbrecherring, der die Welt terrorisiert und alles Mögliche verantwortlich ist. Im vorherigen Film wurde ja Christoph Waltz hier, Blofeld, ja in den Knast gebracht. Aber auf einmal kommt dann ein weiterer Bösewicht um die Ecke, der mit so einer Biowaffe, die sie erobern aus dem britischen Geheimdienstlabor. Mhm. Herakles heißt sie, ne, glaube ich.
Ja, genau.
Genau. Ist auch wieder super schwierig, diesen Film zu rekapitulieren, weil die springen, was du vorher gesagt hast, die springen von einem Ort zum nächsten. Die sind auf Kuba, die sind in London, die sind irgendwo in Italien, die sind überall auf der Welt unterwegs. Also die erobern diese Biowaffe namens Herakles, die es schafft, durch DNA-Matching nur die Menschen in einem Raum oder irgendwo zu töten, mit denen dieses DNA matcht.
Ja.
Und dann fragt sich jeder, wer ist denn das jetzt eigentlich? Dieser Spur geht Bond hinterher. Er ist nicht mehr 007, es gibt eigentlich eine neue 007, ja. Gespielt von Lashana Lynch, Know Me. Und er wird reaktiviert, um dann seine letzte Mission, die auch eine sehr persönliche ist, ja, zu beenden. Ich würde das jetzt mal so abkürzen. Diese ganze Sache. Ja,
so, ich finde, das ist ein sehr kompetent gemachter Bond-Film. Es gibt Spionage, exotische Locations mit Fokus auf ehemalige Sowjetrepubliken und kommunistisch regierte Länder. Wir haben das erotische Knistern mit einem Bond-Girl, also Patriarchalismus und Paternalismus. In einem Bond-Film gibt es meistens ein Bond-Girl. Na, in diesem Film wird das so angedeutet, aber da wird eher die Beziehung zu Lea Seydoux entwickelt. Der Film bricht auch mit der Vergangenheit. Eigentlich sehr bewusst und sehr emphatisch. Dann gibt es noch ein paar coole Gadgets und Bond reißt dann ein paar sarkastische Sprüche. Vergesse ich hier irgendwas? Also so für das Schema Bond-Film.
Aston Martin ist ein sehr wehrhafter Fahruntersatz. Das ist ein Klassiker bei ihm natürlich, ne? Das muss doch sein. Ja. Irgendwann im Film wird auch mal ein Dry Martini bestellt.
Shaken, not stirred. Natürlich, das ist einfach ein Relikt der Swinging 60s. Und es ist, ich glaube, wir können aufatmen, dass diese Vergangenheit jetzt zur Ruhe gelegt worden ist mit diesem Film. Also,
okay.
Wir haben hier einen Cut, wir haben einen neuen 007 oder eine neue 007. Das ist alles mit viel Fanservice, viel Respekt für diese Materie.
Aber, ja. Also, glaubst du wirklich, dass Lashana Lynch 007 wird? Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil du hast gesagt, das ist ein Ian Fleming, Swinging 60s Figur. Die haben es durch Daniel Craigs Bond schon so weit gebändet, um das mal so zu sagen, wie das diese Figur überhaupt zulässt. Also ich würde das ja absolut feiern, ne? Mal auf alles geschissen, wir machen jetzt Lashana Lynch wirklich zur nächsten 007, weil in der Logik ist ein großes Wort heute, auch was wir auf der Leinwand gesehen haben, müsste sie es sein.
Ich glaube, das ist auch also mehrmals unterstrichen worden im Film. Also wenn sie es nicht...
Naja, im Film aber nur.
Ja, ja. Aber wie gesagt, diese Grundlage ist schon gelegt worden und...
Ja, ja, aber es wäre ja nicht so, dass ein Blockbuster seine eigenen Kinder fressen würde. Das haben wir ja schon so oft erlebt, dass es komplett egal ist, was was da passiert auf der Leinwand. Das war für mich eines der größten Fragen, also als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ist dieses Franchise dazu überhaupt intellektuell in der Lage, diesen Boss-Move auszuführen, Lashana Lynch als die neue 007 zu haben, die sie ja eh schon ist, oder eben dieser parasitäre Move, nein, das können wir nicht machen, weil ihren Namen habe ich noch nie gehört, weißt du, davor, in diesen ganzen Rumors, die um, wer wird der neue Bond, den es eindeutig geben wird, von einer Frau war da noch nie die Rede. Und wenn du, und das ist ja das, in diesem Film, all diese Relikte, wie du sagst, gehen ja im Bombenhagel unter, ne? Alles wird zerstört, bis auf die Grundfesten. Und am Ende bleibt ein Anstoßen mit Whisky. Das ist der Punkt, an dem wirklich dieses gesamte Ding sich neu erfinden könnte. Und das wäre jetzt die Frage, ob dieser Boss-Move kommt oder ob es der typische Move wird. Da hast du genau die richtige idealistische Herangehensweise, das für dich außer Frage stand. Ich bin dann da manchmal ein bisschen skeptischer und sage mir, nein, nein, ich glaube nicht, dass Lashana Lynch leider die neue 007 wird. Weil Bend not break, ne? Das ist so bend it but don't break it, ne? Und ich frage mich, inwiefern diese Franchise mit den Verantwortlichen, die dahinter stecken, auch wirklich es zulassen kann, dass auf einmal eine Frau der Lead Character ist und man wirklich was Neues schreibt. Weil wie gesagt, Ian Fleming ist seit wie lange ist er schon tot? Der sendet ja auch keine 70er. Bücher aus dem Himmel, ne? Alles, was wir die letzten Jahrzehnte an, ich nenne es mal Bond-Gays hatten, ist ja entstanden aus Leuten, die aus ihrer jeweiligen Realität geschrieben haben, ne? Warum kann man das nicht einfach mal so ummünzen, dass es zu 2023, 24, 25, je nachdem, wann der neue Bond kommt, funktioniert, weißt du?
Ja. Ich glaube, es gibt ein noch grundlegenderes Problem. Nämlich, was wir mit diesen Spionage-Action-Filmen wollen, beziehungsweise sollen. Es gibt einen Spruch von M gesprochen, gespielt von Ralph Fiennes, wo er sagt, we used to be able to get in a room with the enemy. Also früher konnten wir uns in einen Raum mit dem Feind an einen Tisch setzen. Und es gibt hier zwei Probleme, die damit implizit einhergehen. Erstens, wir wussten, wer der Feind ist. Das ist seit Dekaden schon, aber in den letzten 5 Jahren ist das viel, viel klarer oder deutlicher geworden, dass das nicht mehr wirklich der Fall ist, beziehungsweise dass verschiedene Krisenherde immer ausbrechen, aber dass es keine ideologische Verkettung von zwei Seiten gibt, wie es in den Swinging 60s, als diese Filme rausgekommen sind, zum ersten Mal der Fall gewesen ist. Und zweitens, dass der Feind räumlich gebunden sein musste. Dieser Film versucht, dem gerecht zu werden, auf gewisse Weise, also Stichwort Nanotechnologie und Virologie. Ja. Da ist einfach ein Problem auch der Repräsentation oder der Darstellung, glaube ich. Und wir sehen ganz viele dieser Actionfilme, Bond, Black Widow, Red Sparrow, The Man from U.N.C.L.E., die ganzen Kingsman-Filme. Es soll ein neuer rauskommen mit Diana Krüger und Penelope Cruz und einer Chinesin, ich glaube, die heißt Fan Bingbing. Es wird auf Brechen und Biegen versucht, dieses Genre am Leben zu halten, wo wir gar nicht mehr in einer Welt sind, wo diese Darstellungsweise unserer Realität gerecht wird.
Das haben wir eigentlich schon seit Casino Royale auf jeden Fall, dass in dem Sinne staatliche Institutionen, staatliche Strukturen komplett irrelevant sind, ne? Das Kapital ist flexibel, dadurch auch seine Protagonisten. Und das ist ja seit dem ersten Film mit Daniel Craig, finde ich, klar geworden. Da hast du zwar irgendwelche Hilfsstrukturen aus irgendwelchen Geheimdiensten, aber die sind erster Phase, ne? Und wer da am Pokertisch sitzt, um jetzt das Bild von Casino Royale aufzunehmen, ist eine ganz andere Person. Halt nur der Bond. Ja. Der Bond ist irgendwie immer dabei. MI6 ist immer dabei. Ja, aber Tenet hatten wir, das fand ich eine sehr interessante Prämisse eigentlich, ne? Wer wird die nächsten Kriege führen? Sind es Staaten oder sind es Privatpersonen? Sind es Oligarchen, ne? Ich finde, dass man diese Frage oder dass man dieses Gedankenkonstrukt angeht, finde ich sehr plausibel, wenn man sich mit unserer Welt vergleicht. Wir haben davor über Elon Musk und über Jeff Bezos geredet, ne? Die ja allmächtig wirken.
Ja, und das Problem ist auch, die Jeff Bezos und Elon Musk der Welt, sie ruinieren Menschen. Aber sie greifen in den seltensten Fällen zur Waffe, zum Kalaschnikow. Man kann mit Logistik und Arbeitsbedingungen genauso Menschen in Knechtschaft halten und in die Ruine treiben. Also dieser Ansatz, der Feind trägt eine Brieftasche, keine Kalaschnikow.
Diese Ansätze hätten wir eigentlich hier gehabt, ne? Wenn wir auf einmal auf dieser komischen Insel zwischen Japan und Russland sind, auf der dann, wie heißt der nochmal?
Safin. Ich erinnere mich nur an den Vornamen. Lucifer heißt er, ne?
Lucifer also Safin.
Der Diabolische.
Genau. Ist auch so ein Wink mit einem Soundfall, ne? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Gigafactory von Elon Musk hier in der Grünheide, weißt du, hier in Berlin. Oder bei Berlin.
Naja.
Das ist genau so ein Ding. Du hast Leute in solchen Schutzanzügen, die in so einem Wattenmeer aus giftigen Substanzen fischen. Hier alles ist aus Glas, alles ist aus Stahl. Es ist extrem designtechnisch gut aufgearbeitet. Dann auf einmal fällt dann so ein Typ in diese Lache rein und auf einmal realisieren diese Menschen, oh mein Gott, wir stehen hier in was Giftigem. Diese Blindheit auf eine Art. Also, die ich wirklich bezeichnend fand auf eine Art und Weise. Und vielleicht ist es genau das. Der sieht auch wieder aus wie so eine Fantasy-Figur, ne? Mit seinem Kimono-artigen, was er da so anhat. Warum sind es nicht einfach langweilige Schreibtischtäter? Warum sind es nicht viel mehr Adolf Eichmanns, die eigentlich hier die Geschicke der Welt bestimmen, als immer diese ganzen super crazy abgefahrenen Figuren.
Mit ruinierten Gesichtern.
Genau. So, klar, das ist was Ästhetisiertes. Das ist Blockbuster-Ästhetik, die uns hier draufgepackt wird. Und ich glaube, dieser Schreibtischtäter mit der schief gewickelten Krawatte und der Halbglatze ist halt kein Bild, wenn man einen James Bond auch zum Teil macht, ne? Also dieses der schicke Mann im Tuxedo, der mit seiner verwegenen Frisur jede Frau mit einem rückenfreien Kleid ins Bett schleift. Das ist ja Bond.
Naja.
Vielleicht ist es aber danach, wäre das denn die spannende Prämisse? Wie schafft man es, eine weibliche Bond zu haben und Bösewichte, die so aussehen wie die Bösewichte, die es wirklich gibt? Langweilige Allerweltsmenschen nicht wieder zu den Aliens greifen, um das Bild aus dem ersten Film zu nehmen, sondern ein bisschen mehr Feingefühl eigentlich in die Konflikte zu packen. Aber ich frage mich, ist das ein Sender-Empfänger-Problem, weißt du? Wenn das Publikum jetzt so etwas kriegt, was auf diese Art und Weise reduziert ist, in dieser Dramatik und Drastik, funktioniert das noch? Oder sind wir schon längst über diesen Punkt hinaus, diese Entropie-Effekte, sind die schon passiert?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das noch 50-50 ist oder ob wir schon über den Punkt hinaus sind.
Was ich mir gewünscht habe bei diesem Film ist, dass der gesamte Film auf Kuba stattgefunden hätte. Weil diese Sequenz war einfach, das hatte so viel Potenzial, das war so dynamisch. Die Action-Sequenz auf Kuba hat mich ein bisschen an diese sehr lange, sehr berühmte Szene aus True Detective erinnert. Kennst du die? Das ist eine lange Kamerafahrt, wo McConaughey so einen Biker durch einen Slum schleift. Die Kampfsequenz in No Time to Die hat mich eben an diese Momente erinnert, wo Fukunaga einfach die Zügel losgelassen hat und es ist einfach purer Chaos und es macht richtig Spaß. Mhm. Fühlt sich einfach unkontrolliert an. Anna de Armas ist einfach, also viele Kritiken zu diesem Film gelesen, alle heben Anna de Armas hervor, aber auch zu Recht, weil sie einfach so cool ist in diesem Film und sie eben das Gegenbild ist zu Bond. Sie ist nicht unter Kontrolle. Sie lächelt. Sie hat einfach eine Lebenskraft und Lebenslust. Das kommuniziert sich auch an den Zuschauer. Hat etwas Infektiöses. Kuba war der beste Teil des Filmes. Die ersten zwei Drittel des Films haben wirklich Spaß gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, dass der letzte Drittel einfach, das ist dann, als Rami Malek aufgetaucht ist, wurde das alles einfach so langweilig und stumpf und bleiern und langgezogen und das hat mich einfach genervt. Und
weil sie auch einfach dieses Mal dem Antagonisten so eine unnötige Backstory geben, weißt du? Das ist ja, du bist ja eine Projektionsfläche. Lass ihn doch einmal eine Projektionsfläche sein. Und das finde ich ein guter Punkt, den du Anna de Armas, ich fand da auch, es war mal sehr erfrischend, das war mal sowas ganz anderes, was ich auch sehr gut fand, weil du schon die Actionsequenzen oder die Kampfszenen angesprochen hast, die sind, finde ich, sehr gut gewesen in diesem Film. Bei Casino Royale sind sie auch sehr, sehr gut und dann irgendwie ab Quantum of Solace ist es wirklich so, dass nicht mehr die Aktion auf der Leinwand entscheidend war, sondern der Schnitt entscheidend wurde. Und du hast gesagt, wir haben ein riesiges Chaos, aus jeder Seite passiert was. Aber es passiert nicht durch den Schnitt, sondern es passiert wirklich innerhalb der Aktion. Und das ist
Choreografie, ja.
Genau, es gibt eine richtige Choreografie. Es gibt einen spielerischen Gedanken hinter dieser Action-Choreografie. Und das muss man wirklich hervorheben. Das ist eine sehr, sehr gut gemachte Action-Kompetenz, die hier dahinter steckt. Und auf der anderen Seite sind diese enorm kitschigen Romantik-Szenen mit Madeline. Weißt du, da in dieser Hütte da in Norwegen mit diesem Sonnenuntergang im Gegenlicht. Alter, das war wirklich hardcore. Also das war nicht wirklich hardcore. Diese romantische Szene da im Gegenlicht wird zum Glück dann ein bisschen komisch gebrochen. Und sobald der Bond, also diesem Bond hier, ne, Daniel Craig, diese Romantik draufgepackt wird mit Madeline, Also das waren schlechte Dialoge. Richtig schlechte Dialoge. Irgendwie mussten sie diese Hebel benutzen. Ne? Also es gibt, wie gesagt, ich will nicht spoilern, deswegen bin ich, wie gesagt, so ein bisschen vage. Aber sie mussten so ganz gewisse Punkte einfach nehmen anscheinend. Auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, positiver Swift wieder bei den Actionsequenzen. Weg von diesem Zerschnittenen hin zu dem wirklich Choreografiebetonten. Und Daniel Craig nochmal zu sagen, er spielt dieses Finale für sich selber einfach auch mit so einer gewissen Altersmilde auch runter. Ne? Also er ist immer noch so ein grumpy old man auf eine Art. Halt im bestperfekten trainierten Körper. Aber ich finde, er spielt das, ja, spielt das gut runter, trotz allem. Und er ist, das darf man auch nicht vergessen, er ist unser Bond, ne, unserer Generation. Vor allem, der auch ein Drittel dieser Franchises prägt. Also ein Drittel dieser Franchises war mit Craig. Und die letzten 15 Jahre gab es nur Craig. Und das ist schon auch eine Leistung, die man einfach an dieser Stelle anerkennen kann, weil er ist sehr prägnant. Und klar, wir können uns auch Goldfinger angucken und Co., aber diese Verbindung wirklich, ne, mit so mit diesem Bond aufgewachsen zu sein, haben wir in dem Sinne nur mit ihm. Und ich bin nicht der größte Bond-Fan. Also ich bin jetzt kein Fanboy, der hier die Gold-Edition in seinem Schrank hat.
Ja, ich meine, die Filme, also die älteren Filme, das kann man sich fast nicht mehr anschauen, weil das einfach so sexistisch ist und so.
Ja,
die sind auch mittelmäßig gemacht. Also vor allem die Sean Connery-Sachen sind teilweise noch okay.
Ja, mit Roger Moore ging es dann so langsam los. Das ist dann so ein bisschen in diesem klassischen 70s einfach so ein bisschen vermixt wurde, ne? Muss man ganz klar sagen. Mhm. Wie ist nochmal der Typ vor Craig? Pierce Brosnan. Das war aber auch 90s, ne? Das waren andere Gesetze,
ja, das die war halt stark. Ich sag nur, Christmas comes twice a year, I guess. Das war
schlimm, richtig, ne? Ja, naja. Das war schon hardcore. Aber hey, die 90s können sich immer rausreden, dass sie sagen, sie sind die 90s. so. Man muss noch eine Sache noch kurz, weil dieser Film ist auch enorm lang, der dauert 2-3 Viertelstunden. Und vor allem das Problem ist, dass dieser Film sich selber in diese Bredouille gebracht hat, weil sie diesen gesamten Plot um Safin, ne, diesen gesamte Backstory aufgemacht haben. Und das war eine von diesen Hängern in diesem Film. Das hat so runtergezogen, auch den gesamten Drive des Films. Der Film ist locker eine Dreiviertelstunde zu lang. Ich würde trotz allem jetzt, um dieses Fazit zu sagen, die muss man sich eigentlich schon angucken, weil er auf eine Art und Weise wirklich viele Sachen zusammenfasst. Und ich finde, das ist eine Wette, die wir hier eingehen. Ne? Wer wird die nächste Bond? Wird es The Shauna Lynch? Ich würde mich mega freuen, wenn es endlich mal in so eine Rolle geht und endlich mal begriffen wird, weil du hast es angesprochen, dieser klassische Male Gaze, das ist ja fast ein Synonym für Bond.
Ja.
Also sorry, aber wenn du, hier, das hattest du auch noch bei Quantum of Solace gehabt, wo einfach die Reminiszenz zu Goldfinger aufgemacht wurde, wo dann eine von den, die Frauen sind da ja wie Schießpulver, dann halt nicht mit Gold überzogen im Bett tot liegt, sondern mit Erdöl.
Mit Öl?
Also,
ja, genau.
Also dieser Male Gaze, der muss dringend überwunden werden, wenn man es wirklich in die nächsten Jahrzehnte retten will. Alles liegt auf dem Tablett. Und jetzt geht es nur noch darum, dass die Verantwortlichen einfach mal dieses Tablett benutzen. Ne? Und das nicht wieder wie so ein störrisches Kind so wegschlagen und sagen, ich will aber Cola trinken oder so eine Scheiße, weißt du? Sondern einfach mal richtige Entscheidungen treffen. Das wäre zu wünschen. Und zwar uns allen, weil es ist eines der größten Franchises neben Star Wars, die wir haben in unserer Blockbuster-Welt. Es ist ein Franchise, was viele Qualitäten hat, aber auch viele schwarze Stellen. Und da muss man gucken, dass man da die richtige Balance findet.
Ja.
Hast du noch was hinzuzufügen?
Nee. Ja, auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Der Film macht Spaß. Wie gesagt, er ist ein bisschen uneben, aber das sind die meisten Filme.
Das wäre gewohnt. Genau. <Ja. lacht> Das ist ja nichts Neues. Ich finde auch genau an diesen leichten Brüchen, die machen auf manche Filme einfach, gerade beim Blockbuster, finde ich, erzählenswert. Und wir hatten hier sehr, sehr viel zu diskutieren über einen Film, wo ich gedacht hätte, dass wir viel weniger reden. Und ich finde, das wird auch dadurch immer wieder befeuert, weil du brauchst irgendwelche Reibungsstellen. Ohne das funktioniert es nicht. Und wenn Blockbuster nicht nur glatt rasiert ist auf eine Art und Weise, dann funktioniert's. Dann ist das eine gute Sache auf jeden Fall.
Ja. So, nächstes Mal besprechen wir einen Indie-Darling und eine alte Perle. Indie-Darling wird Minari 2020 von Lee Isaac Chung. Und dann besprechen wir einen meiner Favoriten, ich glaube auch einer deiner.
Ja,
einer meiner das auch, ist ja. M von Fritz Lang aus dem Jahr 1931, ist das richtig?
Ja, genau.
Ich glaube 31, ja.
Ich habe mich gerade gefragt, wegen Halloween, ne? So ein richtiger Halloween-Film ist das nicht, aber...
Ja, obwohl, scheiß drauf. Ich meine, wir können ja auch gegensteuern gegen deinen Instagram-Feed.
Ja, das wäre meine Idee. Also es ist halt Realhorror auf eine Art, ne? Der ist ja gezeigt wird.
ja, und es ist meine Spannung noch und nöcher. Also
ja, eben.
Auf jeden Fall.
Wir haben noch nie Fritz Lang gesprochen, ne?
Tatsächlich.
Wir haben mit Le Mépris schon mal einen Film gehabt, wo Fritz Lang drin ist, als Fritz Lang.
Naja.
Aber wir haben noch nie Lang. Also wir machen den Podcast ja schon so lange, aber es fällt immer wieder auf, dass wir noch so ein paar Punkte haben einfach. Wir haben auch noch nie Wes Anderson besprochen.
Ja, der French Dispatch kommt jetzt raus.
Genau, deswegen. Das wäre dann, sobald es möglich ist, auch mal eine Idee. Ich freue mich auf den Fritz Lang-Film auf jeden Fall. Und Minari, gucken wir mal.
Ja, sieht auf jeden Fall nett aus. Ich freue mich auf jeden Fall.
Also gut, dann bis
zum nächsten Mal.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.